NDR Info. Redezeit.
(08) 44 1777 ist Ihre Telefonnummer zum Mitreden. Am Mikrofon heute Abend ist Andreas Burmann und wir reden über Steuern. Sie haben es womöglich gehört oder gelesen, die Mittelstandsvereinigung der CDU/CSU fordert eine Steuerreform, entlastet werden alle Steuerzahler, vor allem der Mittelstand. Angesichts sprudelnder Steuereinnahmen sei eine Steuerentlastung kein Problem, heißt es da. Einfacher ausgedrückt, der Staat nimmt genug Geld ein, kann den Steuerzahlern etwas zurückgeben. Von 30 Milliarden ist da die Rede. Wir fragen heute einmal, was stimmt das eigentlich? Folgt die Regierung dem Vorschlag der Mittelstandsvereinigung? Und wer würde denn tatsächlich von solch einer Steuerreform profitieren? Kann es eine gerechte Steuerreform geben? Wenn ja, wie soll die finanziert werden? Sie hören, wir haben einige Fragen vor. Die Frage an Sie konkret: Was halten Sie von einem Vorschlag der Steuerreform? Was wäre für Sie eine gerechte Steuerreform? Oder glauben Sie gar nicht dran und halten alles für Wahlkampfgetöse? 08000 441 777.
Ich denke schon, dass die es angehen wollen. Vor allem die Mittelschicht zu stärken, das ist ja schon länger im Gespräch. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass die das tatsächlich irgendwann durchsetzen. Aber sowas ist ja immer langwierig.
Steuermindereinnahmen bedeutet auch, man hat weniger für Ausgaben. Ich glaube, es müsste erst anstehen, Ausgaben zu reduzieren, vernünftig zu haushalten, wie jeder private Haushalt es auch tut. Und dann könnte man sicherlich auch ein bisschen die Einnahmen reduzieren.
Ich sehe das als Augenwischerei. Es gibt irgendwas zurück an Steuergeldern. Es gibt vielleicht Vergünstigungen, aber auf anderer Seite wird es wieder drauf. Aufgeschlagen und im Endeffekt für den Otto-Normalverbraucher unterm Strich kommt nichts bei raus. Also Wahlversprechen.
Ich glaube es nicht, dass es umgesetzt wird. Und für mich ist es Augenwischerei, ein Jahr vor der Wahl einfach mal ein bisschen Stimmen zu fangen. Finde ich nicht so gut.
Kalte Progression sicherlich auch ein Thema, was man mal berücksichtigen müsste. Auf der anderen Seite ist das für mich persönlich nicht so ein Kernthema, weil ich zahle gerne Steuern. Ist ja gut, wenn wir das Gemeinwesen finanzieren kann. Also es wäre natürlich schön, wenn untere Einkommen stärker entlastet werden. Das wäre sicherlich wichtig.
Ja, man wünscht sich das. Also ich habe die Hoffnung, dass das tatsächlich geschieht. Also sie werden ja auch dafür angesehen. Also sie können nicht einfach was versprechen und das dann nicht halten. Da wird nachgefragt. Also dieses Thema Steuerermäßigung, da wird nachgefragt, bestimmt.
Was halten Sie von der Steuerreform und glauben Sie daran, dass es eine gerechte Steuerreform gibt? Das fragen wir heute und Silvia Buckel sammelte erste Stimmungen von Steuerzahlern, selbstverständlich. Mitreden werden heute Abend Dr. Matthias Mittelberg, er ist Steuerexperte, dann haben wir sozusagen die Opposition, das ist Christian Kindler, er ist der haushaltspolitische Sprecher der Grünen und Professor Hilmar Schneider hat einen Blick auf all das, was Steuer bewirken können und was Steuern denn, wie viel gezahlt werden sollten und gezahlt werden müssen. Beginnen würde ich gern mit Dr. Matthias Mittelberg. Guten Abend, Herr Mittelberg.
Guten Abend, Herr Bohrmann.
Sie sind von der Mittelstandsvereinigung der CDU. Einsteigen würde ich gern mit der Frage, Sie persönlich, fühlen Sie sich gerecht besteuert?
Ich persönlich fühle mich gerecht besteuert, aber das ist vielleicht auch schon ein bisschen Teil des Problems, denn ich gehöre als Bundestagsabgeordneter sicherlich schon eher in den oberen Einkommensbereich. Und was wir jetzt vorhaben, ist eher den unteren und mittleren Einkommensbereich zu entlasten.
Machen wir im Detail gleich. Sven-Christian Kindler ist haushaltspolitischer Sprecher der Grünen. Guten Abend, Herr Kindler.
Guten Abend, Herr Bormann.
Herr Kindler, wie ist das mit Ihnen? Fühlen Sie sich gerecht besteuert? Konkreter gefragt, zahlen Sie zu viel oder zu wenig?
Ich fühle mich auch gerecht besteuert. Als Bundestagsabgeordneter verdient man sehr gut und ich finde, es ist völlig gerechtfertigt, wie viel Steuern wir zahlen. Vielleicht einen Satz dazu. Das Problem ist bei diesem Mittelstandskonzept der Union, dass ich eben sehr deutlich entlastet werden würde, während untere Einkommen fast gar nicht davon profitieren würden. Deswegen ist es eher eine Mogelpackung, dass die Mittelschicht und untere Einkommen damit entlastet würden.
Sie sprechen schon die Gerechtigkeit an. Darüber reden wir im Laufe der Stunde. Dritter im Bunde ist Professor Dr. Hilmar Schneider. Guten Abend, Herr Schneider.
Guten Abend, Herr Burmann.
Sie sind Leiter des IZA-Forschungsinstitut für Zukunft der Arbeit. Herr Schneider, fühlen Sie sich gerecht besteuert als Nicht-Bundestagsabgeordneter, muss man ja inzwischen schon sagen?
Ja, ich zahle auch ganz schön Steuern und habe den Eindruck, dass das schon okay ist. Aber die Frage, was gerecht ist, lässt sich natürlich nicht so einfach objektiv beurteilen. Ich kann jetzt nur aus meiner subjektiven Sicht sprechen und da geht es wahrscheinlich den meisten Leuten so, dass sie das Gefühl haben, dass sie entweder genug Steuern oder vielleicht zu viel Steuern zahlen. Es wird wenig Leute geben, die das Gefühl haben für sich selbst, dass sie zu wenig zahlen.
Ich greife das mal auf. Wenn Sie zu Hause als Hörerinnen und Hörer oder im Auto das Gefühl haben, na, ich zahle zu viel, ich zahle zu wenig oder ich zahle genug oder ich würde gern mehr zahlen, rufen Sie uns an 08000 441 777. Herr Mittelberg von der Mittelstandsvereinigung der CDU, wenn wir über den Mittelstand reden, wer ist da eigentlich gemeint?
Damit meinen wir jedenfalls die große Masse der Einkommensbezieher, also wirklich die Mitte der Gesellschaft.
Können Sie Zahlen nennen? Um welches Bruttojahreseinkommen dreht es sich, wenn wir vom Mittelstand sprechen?
Also ich würde mal sagen, das sind Leute, die zwischen 30.000 bis 60.000 im weitesten Sinne liegen, um den Dreh rum.
Brutto im Jahr?
Richtig.
Gut, die wollen Sie entlasten. Es gab schon ein ziemliches Gepoltere darum, dass Leute sagen, na gut, kurz vor der Bundestagswahl, letzte auslaufende Legislaturperiode, warum kommen Sie erst jetzt damit und nicht im Laufe einer Legislaturperiode, wo man es wirklich noch anpacken kann?
Ja, wir haben ja jetzt einen Regierungspartner, mit dem, der wollte eigentlich ganz andere Dinge anpacken. Der wollte nämlich Steuererhöhungen anpacken. Das haben wir glücklicherweise verhindern können als Union. Und jetzt machen wir uns Gedanken darüber, wie wir das in der nächsten Wahlperiode gestalten wollen. Wir machen uns natürlich in unserer eigenen Partei auch Gedanken darüber, wie wir programmatisch in die Bundestagswahl reingehen wollen. Also ich finde das jetzt ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig problematisch, weil wir könnten mit der SPD jetzt das, was wir hier vorschlagen, nicht mal ansatzweise durchsetzen. Das ist mit den Sozialdemokraten nicht diskutierbar.
Also Sie sagen, Ihr Vorschlag, den Sie jetzt auf den Tisch gelegt haben, soll eigentlich für die nächste Legislaturperiode
richtig
gelten.
Genau.
Und damit sind Sie mitten im Wahlkampf?
Wir fangen jetzt eine Diskussion an in der eigenen Partei, wo wir uns erstmal positionieren. Und da positioniert sich der Wirtschaftsflügel oder die Mittelständler in der Partei positionieren sich. Andere werden sich jetzt auch überlegen, wie die sich zu dem Vorschlag aufstellen. Ich hoffe, dass auch die CDA, also unsere Arbeitnehmergruppe, da mitmacht. Die Junge Union, denke ich, wird auch mitmachen. Da sind gute Chancen. Und wir hoffen, dass wir die Mehrheit der Partei erstmal bei uns selbst für diesen Vorschlag motivieren können.
Sie selber haben als Mittelstandsvereinigung 25.000 Mitglieder. Die CDU-CSU hat 500.000. Glauben Sie, dass Sie da ein Schwergewicht sind?
Also wir haben ja schon jetzt mehrere Projekte durchsetzen können. Die Flexi-Rente haben wir durchgesetzt und wir haben auf einem der Bundesparteitage auch durchgesetzt, dass wir uns regelmäßig die Steuerprogression, also das Reinwandern in eine immer höhere Besteuerung, dass wir uns das regelmäßig angucken und dass wir das auch regelmäßig revidieren werden. Diese Beschlüsse haben wir auf Bundesparteitag durchgesetzt. Nicht nur mit den Stimmen der Mittelständler, aber dann eben auch mit den Stimmen der CDA, der Jungen Union. Und am Ende war dann immer die Mehrheit der Partei dafür.
Wir reden gleich mal über Details Ihres Steuerreformvorschlages. Vorher, Mario Segert hat schon angerufen. Guten Abend, Herr Segert aus Lindenberg.
Ja, schönen guten Abend in die Runde. Und ich hatte im Vorgespräch geäußert, wir reden jetzt über eine Reform des Steuersystems. Zum einen möchte ich darauf hinweisen oder möchte ich mal so aus meiner Lebenserfahrung erzählen. Ich habe also seit 2 Jahren einen und denselben Job. Meine Frau macht das auch schon länger. Wir sind Pendler. Ich muss nach Hamburg von Mecklenburg-Vorpommern. Meine Frau muss auch 40 Kilometer fahren. Und wir haben immer dieselben Ausgaben und das reichen wir so beim Finanzamt ein. Wir haben den Arbeitgeber nicht gewechselt und per Elster ist das ja eine wunderschöne Sache. Ich habe das weitergegeben an einen Außenstehenden, weil der sich besser auskennt und es wird per Computerprogramm übermittelt. Und ich kämpfe bis heute. Und wir haben das im Januar eingereicht und heute schreiben wir August. Ist nichts passiert von meinem zuständigen Finanzamt. Man fordert immer wieder irgendwelche Nachweise und so fort, obwohl sich ja mein Arbeitsverhältnis und das meiner Frau nichts geändert hat. Da sollten wir vielleicht mal anfangen zu reformieren, damit wir auch das Elster-Programm, um das zu beschleunigen, auch, dass es schneller geht. Und da passiert gar nichts. Ich sehe das mittlerweile als Schikane an. Warum auch immer. Vielleicht haben die Leute, das ist meine Meinung, beim Finanzamt Angst um ihren Arbeitsplatz, weil Computer ersetzt Leute und die Leute suchen halt ihre Daseinsberechtigung. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, wir stehen kurz vorm Wahlkampf. Und ich weiß, ein Herr Gabriel hat irgendwann mal vor einigen Jahren, vor der letzten Bundestagswahl mal gesagt, wir müssen das Thema kalte Progression angehen. Und es ist nichts passiert. Die SPD sitzt mit im Boot als Koalitionspartner der CDU und Herr Gabriel hat geschwiegen über die ganzen Jahre weg. Jetzt stehen wir wieder vor einer Bundestagswahl und wir haben einige Landtagswahlen hinter uns, in der man sieht, dass die AfD nach oben kommt. So, und nun sucht man meiner Meinung nach natürlich ein anderes Thema. Mit Zuwanderung können die Etablierten nicht mehr punkten. Also müssen wir jetzt an die Mittelschicht ran, die Leute, die am meisten Steuern zahlen, in Anführungszeichen, umgelegt auf das Gehalt, auf das kleine Gehalt. Mhm. Großen lassen wir mal aus. Und da sehe ich halt, das ist einfach nur, jetzt von beiden Seiten, ob es SPD ist oder CDU ist, finde ich, das ist Wahlkampf, was wir jetzt schon betreiben. Und ich bin der festen Meinung, wir haben öfters mal in den vergangenen Jahren über so eine Geschichten geredet und es ist nichts passiert. Und ich denke, es wird auch nichts passieren.
Herr Segert, sind Sie denn von der kalten Progression betroffen?
Also jedes Mal, wenn ich mit meinem Chef über eine Lohnverhandlung oder bei einer Lohnverhandlung sitze, weiß ich natürlich auch selbstverständlich, dass es so ist, dass ich mit jeder 100 Euro, die ich mehr bekomme, in eine andere Klasse reinrutsche, wo ich dann im Prinzip von den 100 Euro noch weniger, also wenn da vielleicht mal 50 Euro übrig bleiben. Ich meine, ich weiß, dass ich am gewissen Satz zahle ich fast zu 47% Steuern und das mit einem Kleingehalt. Und ich glaube, das ist nicht fair.
Herr Segert, wir klären das jetzt gleich mal mit der kalten Progression, wenn Sie das Thema schon angeschnitten haben, dann bleiben wir dabei. Herr Mittelberg, in Ihrer Steuerreform, in Ihrem Vorschlag, was schlagen Sie da vor, um die kalte Progression ja zu bekämpfen oder gar abzuschaffen?
Also nur mal kurz zur Richtigstellung. Wir haben ja gerade die kalte Progression bearbeitet, auch in dieser Periode, auch mit der SPD. Darüber waren wir uns einig und wir haben im vergangenen Jahr gerade einen Schritt unternommen, um die kalte Progression, die in den letzten Jahren aufgelaufen war, zu beseitigen. Nun fällt die kalte Progression, das muss man mal auch ehrlicherweise sagen, im Moment nicht so dramatisch aus, weil wir relativ geringe Preissteigerungen, wir haben eine relativ geringe Inflation und weil wir so geringe Preissteigerungen haben, ist das Reinwachsen in den Steuertarif, also in eine höhere Tarifgruppe gewissermaßen, eine höhere Besteuerung, ist im Moment relativ niedrig. Also die kalte Progression ist im Moment nicht so ein drückendes Problem. Aber da muss ich Herrn Segert berichtigen, der in vielen anderen Punkten aus meiner Sicht durchaus Richtiges gesagt hat. Aber wir haben gerade die kalte Progression korrigiert im letzten Jahr.
Herr Schneider, gehen Sie damit vom Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit? Ist die kalte Progression so bearbeitet, dass die Steuerzahler damit zufrieden sein können?
Ich sehe das ehrlich gesagt noch nicht, denn wenn wir das ernst meinen würde, also ernst gemeint ist es ja, aber wenn man es richtig anpacken wollte, müsste man im Grunde einen Steuertarif formulieren, der automatisch auf die Inflation angepasst wird. Das heißt, so ein indexiertes Steuersystem, das sicherstellt, dass die inflationsbedingten Einkommenssteigerungen dann im Prinzip neutralisiert werden, sodass jemand, der eine sozusagen Inflationsausgleich bei den Löhnen bekommt, real am Schluss immer noch die gleiche Steuer zahlt wie vorher und nicht möglicherweise, wie das in der Vergangenheit häufig der Fall war, plötzlich real weniger in der Tasche hat als vorher.
Halten Sie das denn für finanzierbar?
Im Moment ist es ja so, oder in der typischen Situation, was als kalte Progression bezeichnet wird, ist der Staat so eine Art der erzielt da Windfall Profits, wie man bei den Ökonomen sagt. Das heißt, der erzielt Gewinne, die gar nicht geplant waren. Der macht sich im Grunde zunutze, dass Inflationsausgleich bei den Lohnsteigerungen viele Arbeitnehmer in einen höheren Steuertarif bringen und hat dadurch höhere Einnahmen. Das ist ja nie die Idee gewesen, dass der Staat auf diese Art und Weise zusätzliche Einnahmen generieren soll.
Aber könnte er das den Betroffenen, ich sag's mal so, zurückzahlen oder wäre das gar nicht finanzierbar?
Natürlich ist das finanzierbar, denn der Staat gewinnt ja etwas, was sozusagen zum Zeitpunkt Null, wo ein Steuersystem formuliert wird mit all den Beitragsbemessungsgrenzen und so weiter und so fort, hat der Staat ja eine bestimmte Vorstellung davon, wie viel Einnahmen er braucht. Mhm. Und dann muss er nur warten, wenn dann das nächste Jahr kommt und die Inflation zuschlägt, gewinnt der Staat automatisch höhere Einnahmen als vorher, obwohl sich ja am Finanzierungsbedarf eigentlich nichts geändert haben sollte. Und insofern braucht der Staat immer nur zu warten und bekommt automatisch real immer höhere Einnahmen. Und das ist Also kann sagen, das ist nicht in Ordnung.
Ja, gut, aber die Frage, die sich noch kurz stellt, bevor wir zum nächsten Hörer kommen, Herr Schneider, ist doch, wirkt sich das auf die Motivation bzw. auf die Leistungsbereitschaft der arbeitnehmenden Bevölkerung aus, wenn zum Beispiel der Hörer gesagt hat, naja, wenn ich 100 Euro mehr kriege, da bleibt fast nichts von übrig. Ist damit Leistungsbereitschaft, Motivation gebremst?
Ja, Sie sehen das an verschiedenen Dingen. Also die Menschen überlegen sich schon sehr gut, für was sie zusätzliche Aktivitäten entfalten. Und da gibt es verschiedene Optionen. Man kann also zum Beispiel statt sein Einkommen regulär zu versteuern, auch schwarzarbeiten. Dieser Druck, in die Schwarzarbeit zu gehen, nimmt zu, je stärker der Staat da zulangt. Es gibt auch die Möglichkeit, zum Beispiel statt Überstunden zu machen, sich einen Minijob zu suchen, wo man eben sozusagen als Zweitverdienst steuerfrei sich was dazu verdienen kann. Das sind Beispiele für Reaktionen, mit denen Menschen, sagen wir mal, dieser wahrgenommenen Zumutung versuchen auszuweichen. Diese Dinge spielen definitiv eine Rolle.
Wir reden gleich mal über Details dieses Reformvorschlages. Dann kommt Herr Kindler von den Grünen zum Zuge. Vorher Herr Schade, Heiko Schade aus Rostock. Guten Abend, Herr Schade. Hallo.
Schönen guten Abend. Jetzt ich kann Sie hören.
Ja, wir
können
mich
auch hören.
Ja, wunderbar. Jetzt geht's, ja.
Und zwar möchte ich ein paar Gedanken beitragen. Und zwar, es geht jetzt in dieser Steuerreform nur um die Einkommenssteuer, soweit ich das verstanden habe. Und ich gebe zu bedenken, die Einkommenssteuer ist ja eigentlich nur ein Teilbereich des gesamten Komplexes aus Steuern, Sozialabgaben und indirekten Steuern wie Verbrauchssteuern auf Energie, Tabaksteuern, Alkoholsteuern und viele andere von staatlichen oder kommunalen Trägern aufgedrückten Abgaben. Und ich bin der Meinung, wir sollten das Ganze, wenn, dann das Ganze angehen und nicht nur das Einkommensteuersystem umstellen.
Herr Schade, damit folgen Sie Sigmar Gabriel von der SPD, denn der hat gesagt, wir sollten nicht nur auf Steuerarten schauen, sondern wir sollten über die gesamte Wirkung von Steuern und Abgaben reden. Sven-Christian Kindler von den Grünen, ist das auch die Position der Grünen, dass es eigentlich zu kurz gedacht ist, wenn man von Belastung spricht, nur über Steuern zu sprechen?
Auf jeden Fall ist das zu kurz gedacht, da gebe ich Herrn Schade völlig recht. Ich finde auch das Wort Belastung problematisch, weil es ja impliziert, dass der Staat und unser Gemeinwesen, das wir haben, das vieles Sinnvolles finanziert, wie öffentliche Schulen, wie Kindertagesstätten, wie Krippen, wie die Straßen, die Schienen, die wir haben, wie den öffentlichen Nahverkehr mit Bus und Bahn, dass das quasi durch Belastung der Bürger aufgebracht werden muss. Denn auf der anderen Seite haben wir große Leistungen, die der Staat und das Gemeinwesen erbringen, und die müssen eben gerecht finanziert werden. Und man kann sich darüber streiten, wer wie viel dazu beitragen muss. Und wenn man das sich in der Gesamtsumme anguckt, ist es so, dass die Mittelschicht den Hauptteil unseres Gemeinwesens und des Staates nachher finanziert und sich vor allen Dingen obere Einkommen, obere Vermögen und Erbschaften, Kapitaleinkommen eigentlich aus der Solidarität entziehen. Mhm. Und das, glaube ich, muss man angehen, dass sich gerade hohe Einkommen, hohe Vermögen stärker auch solidarisch zeigen bei der Finanzierung unseres Gemeinwesens. Dürfen wir aber nicht nur auf die Einkommensteuer schauen, dann müssen wir alle Steuern im Blick nehmen, dann muss man die Mehrwertsteuer sich angucken.
Die Erbschaftssteuer.
Die Erbschaftssteuer, dann muss man sich angucken, warum haben wir keine Vermögenssteuer in Deutschland, während viele andere Länder das haben. Da muss man auch sehen, dass die Sozialabgaben gerade für Besserverdienende gedeckelt sind und da auch vor allem die Mittelschicht vor allen Dingen größten beiträgt. Da muss man sich das gesamte Bild angucken, nicht immer die Einkommensteuer reden.
Bleiben wir mal bei dem Vorschlag der Mittelstandsvereinigung, Herr Kindler. Ich mache es mal kurz in Schlagworten. Werbungskostenpauschale auf 2.000 verdoppeln, Steuersatz bei Jahreseinkommen ab 13.669 von 24 auf 20 senken, Spitzensteuersatz soll erst bei 60.000 Euro greifen. Das alles ist möglich, so sagt die Mittelstandsvereinigung, weil so viele Steuern da sind, sprich weil so viel Geld fließt. Ist das aus Ihren Augen sinnvoll, wenn man einen vollen Topf hat, eine Steuerreform anzugehen, oder sollte man den vollen Topf lieber nutzen für Investitionen?
Erstens glaube ich, dass der Vorschlag die Schere zwischen Arm und Reich weiter vergrößern würde, weil vor allen Dingen Besserverdienende wie Abgeordnete, Manager und Chefärzte sehr viel verdienen würden und sehr viel an Steuerentlastung bekommen würden. Zum Beispiel ich würde oder ein Chefarzt würde 1.600 Euro im Jahr an Steuerentlastung bekommen, während jemand, der Reinigungskraft in einem Krankenhaus ist, nachher ungefähr nur das Zehnte davon verkriegt. Also Faktor 10 zwischen Mindestlohnbezieher und zwischen Spitzenverdienern. Zweitens ist es so, dass das Geld im Haushalt schon längst verplant ist. Also im Haushaltsausschuss haben wir ja gerade den Entwurf der Bundesregierung bekommen. Wir werden den ab September bis November beraten und auch diskutieren. Und dort gibt es die mittelfristige Finanzplanung bis 2020. Und dort hat Herr Schäuble und die Bundesregierung diese sogenannten Steuermehreinnahmen, die es jetzt geben wird, über die Planung hinaus schon alle verplant. Ja. Also die Mittelstandsunion ist, finde ich, nicht ehrlich, weil sie nicht sagt, wo man eigentlich kürzen muss, um ihr Konzept von 30 bis 40 Milliarden, wenn man das Kindergeld mit einbezieht, wie man das eigentlich finanzieren soll. Und drittens glaube ich, dass es der falsche Ansatz ist, weil nämlich wir einen riesigen Investitionsstau haben, Deutschland von der Substanz lebt und man gerade zum Beispiel die Mittelschicht entlasten muss bei Wohnkosten durch bezahlbare Wohnungen, durch sozialen Wohnungsbau, durch Investitionen oder auch in Kinderbetreuung. Und das würde alles nicht gehen, wenn man sich das Geld dafür kürzen würde.
Sie machen einen dicken Katalog. Ich habe noch zwei Begriffe im Ohr, die würde ich gerne Herrn Schneider noch mal fragen. Sie haben gehört, Herr Kindler von den Grünen hat eben gesagt, ja, diese Steuerreform würde die Schere von Arm und Reich weiter auseinanderspreizen. Wer profitiert Ihrer Meinung nach, Herr Schneider, von dem Vorschlag der Mittelstandsvereinigung?
Also ich muss Sie jetzt leider enttäuschen, weil das lässt sich so leider nicht beantworten. Ich kann nur eins sagen, das Steuer- und Abgabensystem in Deutschland ist hochkomplex. Und da erlebt man manche Überraschungen. Wir haben kürzlich verschiedene Steuerreformmodelle mal durchgerechnet und manche Modelle, die intuitiv plausibel klingen, also beispielsweise, dass man also den Spitzensteuersatz drastisch nach oben setzt, führen unter Umständen überhaupt nicht zu höheren Steuereinnahmen, sondern können auch zu Steuerausfällen führen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ich will damit nicht sagen, dass eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes die Steuereinnahmen generell mindert. Ich will nur sagen, es kommt sehr darauf an, wie man das macht, weil in diesem ganzen System, und das ist zu Recht eben auch schon angesprochen worden, man muss das Ganze in den Blick nehmen. Man kann sich nicht auf die Einkommensteuer beschränken. Dieses ganze System hat so komplexe Wechselwirkungen, dass man manchmal einfach nur staunend davor steht, wenn man dann das Gesamtergebnis anschaut. Deswegen kann man so eine Frage, wie Sie jetzt gestellt haben, seriös wirklich nur beantworten, wenn man das durchrechnet.
Ich beziehe mich auf eine Zusammenfassung einer Untersuchung, wenn ich die zitieren darf. Die Verteilungswirkungen sind positiv für Bezieher mittlerer Einkommen, allerdings profitieren Haushalte in höheren Einkommensdezilen am stärksten. Dahinter steckt meine Frage, wer profitiert denn am stärksten von solch einer Steuerreform?
Also das bezieht sich aber, ich weiß jetzt nicht, was Sie da zitieren, aber das, was wir durchgerechnet haben, ist nicht identisch mit dem, was die Mittelstandsvereinigung jetzt vorgeschlagen hat.
Das ist das Ergebnis Ihrer Mikrosimulationsstudie.
Ja, aber das ist eben, Sie haben ja nach dem Vorschlag der Mittelstandsvereinigung gefragt. Mhm. Da kann ich nichts zu sagen. Ich kann natürlich zu den Vorschlägen, die wir selber durchgerechnet haben, eine Menge sagen.
Mhm. Dann frage ich nochmal konkreter, was sagen Sie dazu, wenn eine Mittelstandsvereinigung sagt, ja, wir finanzieren das aus einem Topf, der im Moment voll ist mit Einnahmen und so finanzieren wir das. Ist das denn für die Zukunft überhaupt zu verantworten?
Das ist ein anderer Punkt und da bin ich Ihnen auch dankbar, dass Sie das ansprechen. Das ist natürlich ein bisschen leichtsinnig, dass man aus einer augenblicklichen Situation heraus, wo man tatsächlich ja über üppig sprudelnde Steuerquellen verfügt, dass man das zum Anlass nimmt und ein Steuersystem formuliert, das dann aber auf Dauer auf diese sprudelnden Steuereinnahmen angewiesen ist. Und darauf kann man sich leider nicht verlassen.
Herr Mittelberg, sind Sie leichtsinnig?
Nein, keineswegs. Und ich glaube, dass jetzt einiges, was hier gesagt wurde, wirklich unzutreffend ist, sage ich ganz, ganz deutlich. Zunächst mal ist es so. Wir haben in dieser Periode und auch schon in der Zeit davor ziemlich solide gewirtschaftet im Bundeshaushalt. Das kann der Herr Kindler sogar noch besser beurteilen, als ich das kann. Die Ausgaben des Bundeshaushalts sind wirklich marginal nach oben gefahren worden. Das hat dazu beigetragen, dass wir jetzt 3 Jahre in Folge einen ausgeglichenen Haushalt haben. Wir sehen jetzt und wir bauen mit unserem Modell auf die gültige geltende Steuerschätzung auf. Da haben wir nicht etwa selber was geschätzt, sondern es ist die offizielle Steuerschätzung, die für Bund und Länder angestellt wird. Und die kommt zu dem Ergebnis, dass wir von 2015 bis 2020 mit über 130 Milliarden Mehreinnahmen rechnen, die wir dann 2020 haben. Wir haben von diesen Mehreinnahmen nicht mal ein Drittel für diese Reform verplant. Und ich finde es nur fair, wenn wir denen, die jetzt diesen Mehrwert erarbeiten im Land, wenn wir denen auch einen Teil davon wenigstens zurückgeben. Und das nicht alles als, ich würde es ganz gerne ein bisschen mal ausführen, weil jetzt mehrere Dinge angesprochen sind, die wirklich nie richtig sind.
Aber ich würde gerne eine Zwischenfrage stellen, um das präzise zu kriegen. Also Sie sagen, wenn ich Sie richtig verstehe, wir haben so gut gewirtschaftet, dass wir den Menschen was zurückgeben können. Was macht Sie so sicher, dass die Wirtschaft auch weiterhin so läuft?
Gar nichts macht mich sicher. Ich bin aber relativ zuversichtlich, weil wir in der Vergangenheit die Steuerschätzung immer nach oben korrigiert haben. Wenn es jetzt so sein sollte, dass die Steuereinnahmen sich anders entwickeln als geschätzt oder schlechter entwickeln, dann haben wir in diesem Modell, was ja drei Stufen auch zeitlich gestaffelt enthält, immer Möglichkeiten auch zu korrigieren. Das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Ist auch nicht in Stein gemeißelt, den Werbungskostenpausche von 1.000 auf 2.000. Da über alle diese Punkte kann man diskutieren, aber ein Punkt ist mir ganz wichtig. Das ist das Stichwort, wird die Schere zwischen Arm und Reich größer. Die wird durch diese Reform mit Sicherheit nicht größer, sondern sie wird definitiv kleiner. Sie können gerne darauf reagieren, aber ich würde es jetzt gerne auseinandersetzen. Wir haben konkrete Rechenbeispiele durchgerechnet und das können Sie auch verifizieren beim Steuerzahlerbund. Diese Beispiele kommen zu dem Ergebnis, dass ein Single, der 3.500 Euro brutto im Monat hat, am Ende knapp 17% weniger zahlen müsste. Eine Alleinerziehende, Mutter, Vater mit einem Kind, 2.500 brutto, wird am Ende um 35% entlastet. Also um mehr als das Doppelte. Die beiden Beispiele nenne ich Ihnen nur mal ganz konkret und das zeigt, dass gerade untere Einkommensbezieher und Einkommensbezieher, die Kinder erziehen, entlastet werden, weil wir den Grundfreibetrag für die Kinder auf das gleiche Niveau für die Erwachsenen heben wollen. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt für mehr Gerechtigkeit im Steuersystem.
Seien Sie mir nicht böse, es ist kompliziert, deshalb sollten wir immer scheibchenweise vorgehen und ich höre im Hintergrund den haushaltspolitischen Sprecher der Grünen schon nervös räuspern. Herr Kindler, Ihr Argument dagegen?
Erstens ist es so, dass das Geld im Bundeshaushalt und in Landeshaushalten schon verplant ist in der Finanzplanung. Es ist also nicht einfach so da, sondern die Mittelstandsvereinigung müsste konkret sagen, wo sie 30 bis 40 Milliarden Euro pro Jahr in der vollen Summe kürzen will. Das macht sie nicht. Da macht sich einen schlanken Fuß. Also das finde ich ehrlich gesagt nicht seriös. Zweitens ist das Problem, Herr Mittelberg, wenn Sie den Spitzensteuersatz nicht korrigieren, also anheben und diese Reform aufkommensneutral machen bei der Einkommensteuer, dann werden Sie vor allen Dingen die oberen 20% absolut am meisten der Einkommensbezieher entlasten, weil die Progression im Steuersystem so funktioniert, dass wer den höchsten Grenzsteuersatz hat, also das höchste Einkommen hat, dann am meisten nachher Steuern sparen wird. Das heißt, der Großteil Ihrer sogenannten Steuerreform wird dazu führen, dass Abgeordnete wie Sie und ich am größten profitieren, nach unserer Rechnung mindestens 1.600 Euro als Single, während der Mindestlohnbezieher eben bei 160 Euro im Jahr herauskommt. Mhm. Und das wird eben die Schere zwischen Arm und Reich deutlich vergrößern, weil arme Menschen und untere Einkommen zahlen eben kaum Steuern. Die zahlen vor allen Dingen, wenn sie arbeiten, Sozialabgaben, wenn sie soziale Leistungen beziehen, zahlen sie überhaupt gar nichts. Von daher ist das Problem, dass sie vor allen Dingen Leute nachher davon profitieren werden, die viel Geld beziehen und viele Steuern bezahlen, aber damit eben vor allen Dingen besser verdienende dann die Gewinner dieser Reform sind.
Ich kann mir vorstellen, dass Sie beide sich jetzt über Stunden verhaken könnten und sich mit Zahlen Argumente austauschen könnten. Aber wir wollen die Hörer hinzuziehen. Kai Kochmann aus Berlin. Guten Abend, Herr Kochmann.
Guten Abend in die Runde. Hallo.
Hallo. Sie haben das Wort.
Danke schön. Ich habe zwei Bemerkungen. Einmal das Thema der Schere. Mir fällt gerade, wenn ich zugehört habe, eine andere Schere ein, die mir groß zu werden scheint. Und da ist mein Punkt darauf bezogen. Die Schere nämlich zwischen der Verlässlichkeit der arbeitenden Bevölkerung und der Glaubwürdigkeit der Politiker. die wird für mich immer größer. Und zwar will ich das an einem Beispiel nur festmachen. Das ist, was jetzt diskutiert wird. Ich bin inhaltlicher Mitarbeiter, bin ich ganz bei der Mittelstandsvereinigung. Ich glaube, dass die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und auch die Selbstständigen, zu denen gehöre ich, sehr wohlverdient haben, ein Stück wieder zurückzubekommen. Denn nicht der Herr Schäuble hat gut gewirtschaftet, es haben insbesondere der Mittelstand gut gewirtschaftet. Meine Frage geht nur jetzt in die Richtung, wenn ich jetzt höre, dass die Mittelstandsvereinigung fordert, und zwar mit Blick auf die nächste Legislaturperiode, über eine Steuersenkung nachzudenken, dann erlebe ich das als zynisch und als reines Wahlkampfgetöse, weil Sie sind mit der CDU-CSU heute an der Regierung. Dort wäre jetzt die Möglichkeit, genau diese Maßnahmen, und zwar schon seit vielen, vielen Jahren, umzusetzen, die nun als große Erkenntnis erst eingefordert werden. Und da wird es für mich unglaubwürdig, und das ist der Punkt der Glaubwürdigkeit Richtung, was ist da dauerhaft an Glaubwürdigkeitsverlust wiederum zu erwarten. Das ist meine Befürchtung, und da erlebe ich, wie gesagt, die Forderung als inhaltlich absolut berechtigt, nur zynisch. Nochmal die Frage, warum ist das nicht schon längst passiert?
Herr Mittelberg, ich habe Ihnen die Frage zu Beginn der Sendung auch gestellt. Warum ist das nicht schon längst passiert und warum warten Sie erst noch eine Wahl ab?
Ja, ich habe es auch zu Anfang der Sendung erklärt. Es liegt nun dummerweise an unserem Koalitionspartner. Mit dem war mehr als, das habe ich eben auch erklärt, eine geringe Korrektur beim Thema kalte Progression leider nicht drin.
Aber nehmen wir die Regierung mit der FDP, hat es auch nicht geklappt.
Da hat es leider nicht geklappt.
Und die steht Ihnen ja relativ nah.
Ja, die stand uns nah. Wir haben zu Anfang der Regierungsperiode mit der FDP steuerpolitisch einiges umsetzen können. Das Problem war nur, dass dann nach der Wahl, Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, sich die Mehrheiten im Bundesrat verschoben haben. Und fast alle steuerpolitischen Maßnahmen sind zustimmungsbedürftig und zustimmungspflichtig im Bundesrat. Also die Länder müssen in der Mehrheit zustimmen. Und ohne Ländermehrheit können Sie leider steuerpolitisch relativ wenig umsetzen. Das ist das Problem.
Herr Schneider vom Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit. Macht es sich da Herr Mittelberg ein bisschen einfach, wenn er die Schuld immer auf andere schiebt?
Naja, ich denke, man darf ihm jetzt da nicht vorwerfen, dass er politisch argumentiert. Ich meine, es ist nun mal so, dass man, wenn man in der politischen Verantwortung steht, sich auch nach den Mehrheiten orientieren muss. Und so sehr ich verstehen kann, dass Herr Kochmann gerne jetzt und sofort eine Steuerreform hätte, aber das ist ja völlig unrealistisch, dass ein Jahr vor einer Bundestagswahl eine große Koalition sich jetzt nochmal zu Dingen aufrafft, die vielleicht dann in einem Jahr völlig zur Disposition stehen, und dann gibt es auch noch einen Streit darüber, wer sich dann das Verdienst da anheften darf und so weiter. Also so leid es mir tut, aber das ist in einer Demokratie, die so funktioniert wie unsere, leider unrealistisch zu erwarten, dass man jetzt in dieser Phase da was auf den Weg bringen kann. Eine Partei kann nur in der jetzigen Situation versprechen, was sie in der nächsten Legislaturperiode angehen will. Und ob sie das dann umsetzt, das entscheidet dann ohnehin der Wähler.
Hat die Steuerreform eine Chance? Das ist das Thema heute Abend in der Redezeit. 08000 441 777 ist unsere Telefonnummer. Und Frank Rösner aus Garmisch-Partenkirchen, das ist weit im Süden. Guten Abend, Herr Rösner.
Ja, guten Abend. Ich bin hier gerade in Norddeutschland im Urlaub.
Oh wei, bei dem Wetter.
Och, bis jetzt ging es eigentlich. Ja. Aber kommen wir zum Thema.
Ja. Kommen Sie zum Thema.
Soll ich loslegen?
Ja, legen Sie los. Ja, bitte.
Ja, wie gerade eben schon im Vorgespräch gesagt, bin ich der Meinung, dass das Problem nicht unbedingt die Höhe der Steuern sind. Denn wenn man davon ausgeht, was man ja unterstellen muss, dass der Staat mit dem Geld vernünftig umgeht, dann spielt es ja keine Rolle, ob ich hohe Steuern bezahle und der Staat macht damit was Vernünftiges oder ob ich wenig Steuern bezahle und ich muss dann selber mit dem Geld was Vernünftiges machen. Am Strich kommt das Gleiche raus. Mhm. Hauptproblem in Deutschland ist die Komplexität. Wir setzen, das ist nur eine Schätzung von mir, in Deutschland durch die Bürokratie, durch die Steuerbürokratie bestimmt einen dreistelligen Milliardenbetrag jedes Jahr in den Sand. Und dieses Geld fehlt den Bürgern, fehlt den Unternehmen. Wenn ein Unternehmen, nehmen wir einen Mittelständler, im Jahr statt 30.000, zum Beispiel nur 10.000 Euro für Steuerberater, für Wirtschaftsprüfer, für Lohnbuchhalter und so weiter ausgeben müsste, dann hätte er 20.000 Euro übrig. Mit den 20.000 könnte er eine neue Maschine kaufen, könnte investieren, Arbeitsplätze schaffen und
Herr Rösner,
er könnte seinen Mitarbeitern höhere Löhne bezahlen.
Sind Sie beruflich mit Steuer befasst, Herr Rösner?
Das wollte ich als nächstes sagen. Ich bin Steuerberater. Ja. Ich bin für eine radikale Steuervereinfachung, weil ich sehe ja, was meine Mandanten nur um die Bürokratie, die Steuerbürokratie bewältigen zu können, was die aufwenden müssen. Das ist einfach viel zu viel. Davon. Und mit einem einfacheren Steuerrecht hätten wir wahrscheinlich schlagartig 1 oder 2% höheres Wirtschaftswachstum. Mhm. Nur das Hauptproblem ist auch, der Herr Schäuble, der macht einfach nichts, obwohl er die Möglichkeit dazu hätte.
Sie träumen noch von dem Bierdeckel, der einst mal in der Rede war?
Nee, eigentlich nicht, weil wie kompliziert die Steuerformel am Ende ist, das spielt eigentlich keine Rolle, weil das rechnet der Computer aus. Ja. Das Hauptproblem ist, bis ich erst einmal die Bemessungsgrundlage ermittelt habe, bin ich ja schon stundenlang beschäftigt, selbst bei der einfachsten Steuererklärung. Mhm. Und in vielen Gewinnermittlungen von kleinen Mandanten von mir ist der größte Posten die Steuerberatungskosten. Das kann es echt irgendwo nicht sein.
Gut, fragen wir mal Herrn Schneider vom Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit. Hat Herr Rösner recht, dass da viel Geld den Bach runtergeht, allein in der Bürokratie?
Ich fürchte, er hat recht. Ich finde es bewundernswert, dass er als Vertreter der sozusagen Gruppe, die davon sogar den Nutzen hat, sich dann trotzdem dafür ausspricht, seine eigene Existenzgrundlage abzuschaffen. Aber in der Sache hat er recht. Ob das mit den dreistelligen Milliardenbeträgen stimmt, da möchte ich mal ein großes Fragezeichen dran machen. Aber es stimmt. Am Ende werden volkswirtschaftliche Ressourcen für Dinge aufgewendet, die man nicht wirklich brauchen würde. Und in dem Maße, wie man die umlenken kann, schafft man freien Raum für Kreatives und für Wachstum. Darum muss es letzten Endes gehen.
Hat er recht, dass eine tatsächliche Reform, eine tatsächliche Steuerreform wäre eine Reform des Gesetzesblattes oder der ganzen Vorschriften, das auszudünnen, wäre das eine tatsächliche Reform?
Das ist auf jeden Fall eine denkbare Möglichkeit und viele andere Länder haben das ja auch so. Die machen eben viel mehr über Pauschalregelungen und da kann man eben nicht lange den Gestaltungsspielraum nutzen. Ich habe jetzt 3 Jahre in Luxemburg gearbeitet. Das war relativ einfach, muss ich sagen. Da hat man, da kriegt man als Arbeitnehmer einen Pauschalbetrag und das ist es dann. Mhm. Und so kann man ein Steuersystem auch aufziehen. In Deutschland ist halt die Vorstellung der Einzelfallgerechtigkeit sehr, sehr ausgeprägt. Und das ist eben der Kompromiss, den man da eingehen muss. Auf der einen Seite ist eine einfache Systematik für jeden transparent und kostet nicht viel Zeit, kann man schnell machen. Aber im Einzelfall wird es dann eben doch zu gefühlten Ungerechtigkeiten kommen. Denn dann gibt es eben doch mal jemanden, der aus welchen Gründen auch immer viel auf sich nimmt, um seinen Arbeitsplatz zu erreichen und was weiß ich nicht alles. Und der soll dann dafür bestraft werden, dass er das alles auf sich nimmt, weil er das nicht mehr steuerlich geltend machen kann. Diese Diskussion wird man dann unweigerlich bekommen und dann sehe ich ja schon, wie sich dann die Verwaltungsgerichte damit beschäftigen und dann kluge Richtersprüche gefällt werden, die das Ganze dann, auch wenn es im Gesetz einfach steht, dann durch Richterrecht wieder kompliziert machen.
Das heißt, wir kommen aus der Komplexität nicht raus?
Jedenfalls nicht so einfach.
Herr Mittelberg von der Mittelstandsvereinigung, Herr Rösner, der uns angerufen hat, Steuerberater ist, das ist ja ein typischer Mittelstandsvertreter und der klagt nun über Bürokratie. Können Sie ihm eigentlich mal Hoffnung machen, dass sich dieser Dschungel etwas lichtet?
Ich befürchte, dass der Herr Schneider das leider ganz zutreffend erklärt hat. Wenn man sich, ich befasse mich nun sehr intensiv mit Steuerrecht und Steuerpolitik, und Sie erleben immer wieder, wenn Sie an konkrete Tatbestände, die Dinge schwierig machen, rangehen, dann haben Sie manchmal unglaublich engagierte Gruppen und Beteiligte, mit denen Sie es da zu tun haben, die dann gerade für diesen einen Tatbestand oder für dieses eine Sonderrecht oder für diese Möglichkeit, irgendwie Steuern in Abzug zu bringen, kämpfen. Das ist einfach ein Riesenproblem und dann haben Sie auch einfach ganz große Probleme, Mehrheiten zu finden und zu organisieren. Es ist leider wirklich schwieriger, als das mancher denkt. Aber ich sage das mal, ich gebe dem Herrn Rösner und auch dem Herrn Kochmann, der vorher angerufen hat, ich gebe denen recht, auch in ihrer Enttäuschung über manches, was sich da abgespielt hat. Aber es ist eben leider nicht ganz so einfach. Was wir jetzt machen, ist zumindest ja in dieser ersten Stufe oder den Vorschlag, den wir gemacht haben, ist ja gerade einen Pauschbetrag zu nehmen, den zu erhöhen.
Die Werbungskostenpauschale auf 2000.
Genau. Und dann fällt eben dieses Belege sammeln und das Belege prüfen und diese Dinge fallen dann weg. Also das Ermitteln der Bemessungsgrundlage, was der Herr Rösner eben gesagt hat, das wird dann zumindest ein bisschen einfacher.
Ein erster Schritt. Wir reden gleich mal über den Begriff Gerechtigkeit. Vorher hat Detlef Fritsche aus Hannover das Wort. Guten Abend, Herr Fritsche.
Guten Abend. In die Runde hier auch. Das Thema Gerechtigkeit ist ein wunderbares Thema, weil die Armen, also die kleineren Einkommen prozentual in der Gesamtheit ihrer Abgaben deutlich höher belastet werden als die höheren Einkommen.
Das behaupten Sie so, Herr Fritsche. Ich würde das gern belegen lassen. Herr Schneider, hat er recht?
Nein.
Sehr schön. Herr Fritsche, bleiben Sie trotzdem dran.
Aber, ja, darf ich noch was dazu sagen?
Ja, natürlich, klar.
Wenn mein Angestellter 100 Euro brutto mehr hat, bleibt ihm 50 Euro über, wenn es gut geht. Wenn jemand außerhalb der Beitragsbemessungsgrenze da 100 Euro mehr hat, bleibt ihm deutlich mehr über. Mhm. Einkommen aus Millionärseinkommen, aus Dividenden und Zinsen werden mit dem Kapitalertragssteuer. Das führt in der Gesellschaft zu einer Wahrnehmung, dass obere Einkommen bevorteilt werden und nicht gerecht verteilt werden. Und mein Vorschlag wäre an sich mal, die kompletten Abgaben, die zu zahlen sind, zusammenzubündeln und dann einfach zu sagen, jedes Einkommen, egal wo es herkommt, egal wie viel es ist, wird mit demselben Prozentsatz versteuert.
Mhm. Legen wir erstmal zur Seite. Ich würde gerne bei dem bleiben, Herr Fritsche, was Sie beklagen. Herr Schneider, Sie haben gesagt, das ist nicht so. Daraufhin hat der Fritsche nochmal nachgelegt, gesagt, wenn ich 100 Euro mehr kriege, muss ich das mehr versteuern als jemand, der über der Bemessungsgrenze liegt. Der hat mehr von den 100 Euro.
Ja, er hat an der Stelle sogar recht. Aber pauschal gilt jetzt nicht, dass die unteren Einkommen stärker belastet werden als die höheren Einkommen. Es gibt in der Tat, und das ist das, was Herr Fritsche angesprochen hat, es gibt Einkommensbereiche, und zwar die Einkommensbereiche, wo man die Beitragsbemessungsgrenzen zur Sozialversicherung verlässt. Da passieren diese Absonderlichkeiten. Da wird unser Abgabensystem sogar degressiv. Also degressiv heißt, dass man mit steigendem Einkommen sogar relativ weniger Abgaben für den zusätzlich verdienten Euro, auf den zusätzlich verdienten Euro zahlt. Mhm. Das gehört zu den Absonderlichkeiten unseres Steuer- und Abgabensystems und das macht es auch so schwierig, sagen wir mal, durch ein einfaches Draufgucken auf einen Vorschlag schon zu sagen und zu wissen, wie der sich dann auswirkt.
Sind Sie einverstanden, wenn ich das Wort Absonderlichkeiten ersetze durch Ungerechtigkeit, Herr Schneider?
Ja, also.
Ich würde dem Ball gerne Herrn Kindler zuschieben, dem haushaltspolitischen Sprecher der Grünen, denn der würde, glaube ich, von Absonderlichkeiten nicht sprechen, sondern Sie würden von Ungerechtigkeit sprechen, Herr Kindler, oder?
Ich finde, das haben Sie besser. Also trifft es besser, dass es ungerecht ist. Und Herr Schneider hat ja völlig richtig darauf hingewiesen, dass bestimmte mittlere Einkommensschichten einen sogar höheren Beitrag prozentual bezahlen als nachher sehr große Spitzeneinkommen und die Regression im Steuernabgabensystem da ist. Und ich finde, es gibt zwei konkrete Punkte, wie man das angehen kann. Die hat auch der Fritsche eigentlich benannt. Das erste ist, ich kann immer noch nicht verstehen, warum nicht Kapitaleinkommen endlich wieder wie normale Arbeitseinkommen besteuert werden. Der automatische Informationsaustausch, um gegen Steuerbetrug vorzugehen, der wird ab 2018 da sein. Dann könnte man auch die unsägliche Abgeltungssteuer, die eben Kapitaleinkommen mit nur maximal 25% besteuert, wieder abschaffen. Das ist schon lange eine Diskussion. Der zweite Vorschlag wäre eben, im Sozialversicherungssystem eine Bürgerversicherung einzuführen, zum Beispiel Pflege, Gesundheit, perspektivisch auch bei der Rente, um eben Kapitaleinkommen eben auch zu beteiligen am Sozialstaat, die heute nicht mit drin sind, weil nur die Arbeitseinkommen Sozialabgaben bezahlen. Also das sind zwei Vorschläge, um eben dafür mehr Gerechtigkeit und eine bessere Verteilung zu sorgen.
Herr Kindler, das nehme ich mal auf und frage mal Herrn Mittelberg von der Mittelstandsvereinigung. Herr Mittelberg, wie finden Sie das eigentlich, dass Arbeit stärker besteuert wird als Einkommen aus Aktienbesitz?
Also eine Bemerkung mal vorweg.
Schade, ich kriege eine klare Antwort.
Nee, kriegen Sie im Anschluss die klare Antwort. Aber wir müssen die Dinge ja im Zusammenhang sehen. Das hat Herr Schneider ja auch richtigerweise gesagt. Wenn wir hier an die Einkommensteuer, und das ist ja das Thema, das Hauptthema zumindest, mal rangehen, dann entlasten wir jetzt genau diesen Mittelstandsbereich der unteren und mittleren Einkommen. Und das sind die, und das wurde eben auch richtigerweise gesagt, die prozentual am stärksten zur Kasse gebeten werden. Die werden das durch das Modell, das wir jetzt vorgelegt haben, am weitesten entlastet.
Leider nicht.
Sie kommen zu meiner Frage?
Ja, ich komme zu Ihrer Frage. Mhm. So, und das nächste Thema ist das Thema, wie wir Kapitaleinkommen in der Zukunft behandeln. Und da hat der Kindler ja richtigerweise darauf hingewiesen, und das ist im Übrigen großes Verdienst von Herrn Schäuble, dass wir jetzt diesen Informationsaustausch erreicht haben. Also wenn in Zukunft Herr Hoeneß oder Frau Schwarzer wieder in die Schweiz fahren und da ein Konto eröffnen wollen, dann kriegen wir die Informationen darüber von der Schweiz.
Gut, aber meine
Ab
Frage,
2018, lassen Sie mich... Nee, ich komme jetzt genau zu dem Punkt. Bis wir den Informationsaustausch haben, ist die Abgeltungssteuer richtig. Denn da gilt der alte Satz von Steinbrück, lieber, weiß ich nicht, 30-40% von X oder 20% von X, was er gesagt hat, als so und so viel Prozent von nix. Da ist der Steinbrück-Satz richtig. Wenn wir den Informationsaustausch haben und er wirklich funktioniert, dann können wir mit vollem Recht auch über die Abschaffung der Abgeltungssteuer reden. Solange wir den Informationsaustausch noch nicht haben, und wir haben ihn noch nicht, solange sollte die Abgeltungssteuer weiter gelten, weil dann kriegen wir wenigstens sicher was von den Kapitaleinkommen.
Herr Mittelberg, jetzt habe ich eine Frage aus Ihrem Wahlkreis. Sie haben ja auch einen Wahlkreis. Stellen Sie sich vor, Sie stehen irgendwo auf Ihrem Marktplatz und es kommt ein Wähler zu Ihnen, der sagt, warum muss ich für meine Hände Arbeit mehr Steuern zahlen als der, der sich die Hände gar nicht schmutzig macht, der nur auf den Aktienstand guckt. Warum ist das so?
Weil wir von vielen, die aus Kapitaleinkommen sonst beziehen würden, gar nichts kriegen würden. Stimmt, das ist nicht das große Problem.
Stimmt ja leider nicht. Mit der Einführung der Abgeltungssteuer sind die Einnahmen, die man daraus gewonnen hat, gesunken und nicht gestiegen. Also man hat ja, Herr Steinbrück hatte ja gedacht, er würde mehr Einnahmen dadurch erzielen. Das Gegenteil war der Fall. Und das sagt, das zeigen offizielle Anfragen und Antworten von uns, vom Bundesfinanzministerium. Der automatische Informationsausschuss ist lange beschlossen worden. Man könnte jetzt ja auch einen Gesetzentwurf einbringen in den Bundestag.
Herr Kindler, Sie haben doch selber gesagt, ab 2018
ja, genau, Sie können
wird
jetzt,
da eingeführt.
Sie können, aber Herr Mittelberg, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie
ist das für, im übernächsten
jetzt,
Jahr?
Herr Mittelberg, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie bringen jetzt einen Gesetzentwurf in den Deutschen Bundestag ein mit Ihrer übergroßen Mehrheit in der großen Koalition von 80% und sagen, dass die Abgeltungssteuer ab dem 01.01.2018, wenn der automatische Informationsaustausch kommt, abgeschafft Kindler, wird. Das
wir
können Sie machen.
Dann, so, meine Herren,
soweit ich das weiß, scheitert es dann,
wenn der Informationsaustausch zuverlässig funktioniert,
Sie wollen es eben nicht.
Sie meine Herren, setzen Sie dieses Gespräch bitte in Berlin fort, wenn Sie sich mal treffen. Ich frage mal Herrn Schneider, wir sind bei dem Thema Gerechtigkeit. Ist das, was da im Moment auf dem Tisch liegt von der Mittelstandsvereinigung, dient das der Gerechtigkeit, wenn es um Steuern geht?
Also ich unterstelle auf jeden Fall mal den guten Willen. Ob es im Ergebnis dann gerechter wird, wie gesagt, auch wenn Sie mich jetzt noch dreimal fragen, ich kann Ihnen das jetzt so nicht beantworten, weil das System ist komplex und es bleibt bis auf Weiteres komplex. Und da hilft nur genaues Nachrechnen.
Was wäre denn in Ihren Augen gerechter?
Jetzt stellen Sie auch nochmal schwierige Frage, aber wenn ich mich mal auf ein allgemeines Verständnis einlasse, dann würden die meisten Menschen es als gerechter empfinden, wenn die Ungleichheit durch einen Reformvorschlag abnimmt. Das heißt, dass also durch das Steuersystem dafür gesorgt wird, dass die Spreizung der Einkommen, die sozusagen auf der Bruttoeinkommensebene vorliegt, dass die so weit abgemildert wird, dass man von einem fairen Ausgleich sprechen kann. Da gibt es Maße, mit denen man sowas misst, mit denen man die Ungleichheit misst, und man kann auch messen, ob die Ungleichheit zu oder abgenommen hat. Das wäre ein wichtiges Kriterium, und ich würde mal unterstellen, dass zumindest in der Absicht nach das auch für den Vorschlag gilt, der jetzt von der Mittelstandsvereinigung da auf den Tisch gelegt
worden ist. Um das zu verstehen, was meinen Sie mit Ungleichheit? Was ist ungleich?
Naja, ungleich heißt halt, dass, oder wenn man mal ein Extrem nimmt, wenn alle Menschen das gleiche Einkommen hätten, dann würde man von völliger Gleichheit sprechen. Das ist vielleicht nicht der Idealzustand, aber die meisten Menschen haben die Vorstellung, dass eine drastische Abweichung von diesem Zustand als ungerecht empfunden wird. Im Extremfall besitzt sozusagen ein Mensch in einer Gesellschaft alles und der Rest in dieser Gesellschaft besitzt gar nichts. Das ist das andere Extrem. Und irgendwo dazwischen gibt es eine Verteilung der Einkommen. Da wird es immer noch welche geben, die wenig haben, und da gibt es welche, die viel haben. Aber irgendwo dazwischen gibt es etwas, was die Menschen als, sagen wir mal, gerecht empfinden, in dem Sinne, dass jemand, der viel verdient, das auch im sprichwörtlichen Sinne verdient hat, und dass jemand, der wenig verdient, es auch verdient hat, und dass sozusagen die Einkommensunterschiede, die dann noch übrig bleiben, Ausdruck für etwas sind, was mit Leistung, mit Fähigkeiten und so weiter zu tun hat. Aber es sollte keine Verteilung mehr dadurch geprägt sein, dass jemand nur deswegen mehr Geld hat, weil oder sie besonders viel geerbt hat, oder aus welchen Gründen auch immer, Glück gehabt hat und sozusagen das Doppelte in seinem Job verdient wie jemand anders, der das Gleiche macht, aber das Pech hat, halt einen etwas geizigeren Arbeitgeber zu haben. Also was Menschen als gerecht empfinden, hat etwas damit zu tun, was sie auch an Leistungszuschreibung damit mit dem Einkommen verbinden. Aber eine Formel, die sagt, das ist jetzt gerecht oder das ist ungerecht, die gibt es nicht.
Michael Peters aus Hamburg. Guten Abend, Herr Peters. Ich schaue mal auf die Uhr. Es ist 9:55, Herr Peters, aber Sie haben das Wort.
Ja, guten Abend. Erstmal vielen Dank. Ich selber verdiene seit einiger Zeit 6.000 brutto in etwa. Das sind die Gewinne, die ich aus meiner Selbstständigkeit habe. Damit ernähre ich eine dreiköpfige Familie in Hamburg. Das ist jetzt nicht üppig, aber man kann davon gut leben. Ich bin so ein bisschen irritiert an diesem Begriff, was Herr Mittelberg nannte, oder die beiden Beispiele Alleinerziehende mit 2,5 brutto oder auch Einzelpersonen Single mit 3,5 brutto. Und das hat er als Beispiele gebracht für untere Einkommen, die sie entlasten wollen. Meiner Meinung nach ist, unteres Einkommen befindet sich deutlich darunter, gemessen an meinem Lebensstil und 6.000 brutto, die ich mit meiner Ehefrau gemeinsam habe. Das heißt, meine Idee, die ich gerne mal in die Runde geben möchte für die letzten 2-3 Minuten, ob es nicht durchdacht werden könnte, diese Steuererleichterung oder bei den diskutierten Steuererleichterungen die kompletten oberen Steuerzahler auszulassen. Das heißt, die bezahlen so viel wie bisher und die gesamten Steuergeschenke, die da im Raum sind von 30 Millionen Milliarden, werden einfach nur ausgekehrt zugunsten sozusagen der unteren 50%
vom Steueraufkommen. Wo ist für Sie vom Jahresbruttoeinkommen die Grenze zwischen unten und oben?
Also sie liegt auf jeden Fall deutlich unter 36.000 Euro brutto pro einer Person, aus meiner Sicht.
Und denen, die da drunter liegen, würden Sie das zugutekommen lassen? Habe ich das richtig
verstanden? Genau, das ist die Idee, die ich dazu habe. Und eine Ergänzung ganz kurz, Thema AfD kam ja an, Thema Wahlkampf etc. Letzten Endes, glaube ich, geht es, egal bei welcher Partei, wo die auch herkommt, am Ende des Tages geht es mir als Wähler darum, was habe ich im Portemonnaie? Die Menschen, die AfD wählen, glaube ich, sind Menschen, die deutlich weniger verdienen. Und Thema grundsätzliche Gerechtigkeit, mir geht's gut. Ich kann von diesen 3.000 brutto pro Kopf gut leben in Hamburg. Gut. Und für mich ist einkommensschwach darunter.
Herr Peters, ich würde gerne Ihre Idee noch kurz Herrn Mittelberg fragen, wie er dazu steht, das doch den Menschen zu geben, die noch weit unter dem Verdienst von 30.000 bis 60.000, so haben Sie zu Beginn der Sendung den Mittelstand definiert, die darunter liegen, ihnen das Geld zugutekommen zu lassen. Mit der Bitte um eine kurze Antwort.
Also ungefähr bis 14.000 zahlen Sie gar keine Steuern und oberhalb dieser 14.000 entlasten wir. Und zwar bis zur Grenze von 60.000. Das ist das, was Mittelstandsbauch so allgemeinhin genannt wird. Und diesen Mittelstandsbauch flachen wir ab im Tarif und deswegen ist da der Hauptteil der Entlastung.
Aber das stimmt so nicht. Also ab 60.000 hat jeder, der darüber verdient, mit dem Grenzsteuersatz 1.600 als Single Entlastung. Und das ist zehnmal mehr.
Ja, aber mit allem, was er darüber verdient, hat er eben keine Entlastung, Herr Kindler.
Es gibt keine zu wachsende Entlastung. Aber der Manager, der Chefarzt, der Abgeordnete wird zehnmal mehr entlastet als jemand, der Mindestlohn beträgt. Deswegen finde ich, hat der Peters völlig recht, wenn man nicht an den Spitzensteuersatz rangeht und ihn erhöht, kann man eben nicht untere mittlere Einkommen entlasten. So wird der Großteil der Entlastung, vor allen Dingen für hohe Einkommen nachher, absolut jedenfalls, darf die davon profitieren.
So, ich höre den tiefen Atmer von Herrn Mittelberg, der Ihnen was erwidern möchte, aber ich schaue auf die Uhr und ich habe noch eine Frage, Herr Mittelberg. Das ist die entscheidende Frage. Sie sprechen von 30 Milliarden. Gibt Schäuble die 30 Milliarden her?
Das ist eine andere spannende Frage. Aber
haben Sie eine Antwort drauf?
Er hat selber schon angedeutet, dass er Raum und Notwendigkeit sieht für eine Steuerentlastung.
Aber er spricht von 13 Milliarden.
Ja, vielleicht ist es auch ein bisschen mehr. Also 15. Wir sind jedenfalls zuversichtlich, dass das ein gutes, diskutables Konzept ist.
Vielen Dank, meine Herren, für diese manchmal komplizierte, aber doch erhellende Runde zum Thema Steuerreform. Wir fragten heute Abend, hat die Steuerreform eine Chance? Und die Redaktion hatte Petra Lehnert. Morgen haben wir ein wunderbares Thema. Wir fragen Sie, stirbt die Langeweile aus? Warum wir ein ungutes Gefühl vermissen? Stellt sich die Frage, ist Langeweile ein ungutes Gefühl? Darüber können Sie mal nachdenken. Stirbt eigentlich die Langeweile aus, weil wir ständig irgendwie beschäftigt sind? Darüber reden wir morgen. Ab 20.30 Uhr können Sie uns anrufen oder gleich schreiben, wenn Sie Langeweile haben. ndr.de/redezeit. Wir sprechen morgen über die Frage, stirbt die Langeweile aus? Eine interessante Frage und ich bin sicher, in dieser Stunde werden Sie keine Langeweile haben. Morgen 21.05 Uhr. Die Redezeit. Am Mikrofon heute Abend war Andreas Burmann. Wie immer einen schönen Abend und bis bald. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.